Unser Redner kommt heute nicht von sehr fern, aus der Nachbarversammlung, Versammlung Britz, gleich gegenüber heute. Und er dient uns mit dem Thema, wie kannst du erfahren, was die Zukunft bringt. Bitte, Bruder Kauper.
Weiß jemand von uns, wie das Wetter morgen wird? Oder haben wir uns vielleicht damit beschäftigt, wie so die wirtschaftliche Situation im nächsten Jahr so in unserem Land aussehen könnte? Oder hat mal jemand nachgeguckt, in welchen Disziplinen heute Abend bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft hier in Berliner Olympiastadion, welche Disziplinen ausgetragen werden? Also wenn wir uns für eine dieser oder ähnliche Fragen beschäftigt haben sollten, dann zeigen wir dadurch, dass wir schon an unserer Zukunft interessiert sind und wissen möchten, was sie bringt. Normalerweise ist ja der Mensch so an seiner Zukunft interessiert. Das gehört zu dem Inneren des Menschen. Man möchte einfach mal herausfinden, was auf einen zukommt. Und ein Nobelpreisträger, der hat sich mal so ausgedrückt. Der sagte, wenn du nicht über die Zukunft nachdenkst, dann kannst du keine haben. Das heißt also, wenn wir wissen, was unsere Zukunft bringt, dann hat es ja wahrscheinlich auch Einfluss darauf, wie wir jetzt leben werden. Dann beeinflusst das unsere, nicht nur unsere Gedanken, auch unsere Entscheidungen für das, was auf uns zukommt. Und erst dann wird uns dieses Wissen über die Zukunft natürlich auch nützlich sein und weiterhelfen können. Und deswegen wollen wir uns jetzt mal so in den nächsten Minuten mit drei Fragen beschäftigen, nämlich, wie sieht denn die Zukunft so im Allgemeinen aus? Wie können wir das überhaupt mit Sicherheit wissen? Geht das überhaupt? Und was können wir persönlich in dieser Hinsicht tun, wir selbst? Also wenn wir das wirklich ehrlich zugeben, ist ja der Mensch so in dem Voraussagen, was die Zukunft angeht, schon sehr beschränkt. Also wenn man so die Entwicklungen mit den Prognosen vergleicht, da klaffen ja manchmal wirklich Welten auseinander. Allein schon, wenn man so an den Wetterbericht der nächsten 24 Stunden denkt. Wie oft liegt er daneben? Aber wir wollen uns natürlich jetzt mal mit einer Quelle beschäftigen, die da ganz anders ist. Eine Quelle, die die Zukunft ganz exakt voraussagt, mit einer Fehlerquote von 0,0%. Und dieses weitest verbreitete Buch der Prophezeiung der Bibel, wenn wir es dabei haben, können wir es gerne mal zur Hand nehmen. Sie liefert uns einen Beweis und sie sagt uns auch, warum sie so zuverlässig ist. Und zwar in Jesaja Kapitel 14 im Vers 24 möchten wir uns das gerne mal anschauen, weil dieser Prophet Jesaja, wie der Name schon sagt, war also als Prophet tätig, hat also auch verschiedene Dinge für die Zukunft vorausgesagt. Aber er machte natürlich völlig klar, von wem diese Weisheit kommt, wo er das her hat. Und zwar im Kapitel 14, Vers 24 sagt er, gewiss so, wie ich es erdacht habe, so soll es geschehen. Und wie ich beschlossen habe, so wird es eintreffen. Sagt aber nicht der Jesaja, sondern Jehova der Herrscharen hat geschworen. Also das war der Ausspruch Jehovas gewesen. Und das klingt natürlich vertrauenswürdiger. Jetzt ist natürlich für viele Menschen so die Frage, naja gut, es steht zwar hier so drin, aber ist es denn wirklich, ist es wirklich so vertrauenswürdig? Wie könnte man das denn testen? Wie kann man so einen Test mal machen? Das Günstigste wäre, dass wir uns mal mit einer Prophezeiung beschäftigen, mit einer Voraussage für die Zukunft, die so weit in der Vergangenheit liegt, dass sie sich auch noch in der Vergangenheit erfüllt hat. Und das wäre dann so ein Beweis für uns, dass diese Dinge, die hier drin stehen und vorausgesagt worden sind, sich genauso erfüllen, dass diese Voraussagen zutreffen. Und deswegen wollen wir uns jetzt mal mit einer so umfangreichen Prophezeiung beschäftigen, die eine Erfüllung hat, die nicht nur in der Vergangenheit liegt, sondern sogar bis in die Gegenwart reicht und noch in die Zukunft geht. Und diese Prophezeiung finden wir in Daniel Kapitel 2. Und zwar wird hier dort in Daniel 2 eine sich immer wieder verändernde Weltsituation dargestellt, die also bis in die heutige Zeit reicht und auch noch andauert. Und da wir aus diesem Kapitel so einiges besprechen werden, wäre es gut, dass wir da vielleicht irgendwie dafür sorgen können, dass die Bibel hier drin offen bleibt, weil wir werden einige Verse daraus uns jetzt näher ansehen. Daniel 2, und wir beginnen mal mit den ersten beiden Versen und versetzen uns dabei einfach mal so ungefähr 2600 Jahre zurück. Beginn das zweite Jahr des Königtums Nebukadnezars und da hatte Nebukadnezar Träume und sein Geist begann beunruhigt zu werden und selbst sein Schlaf war für ihn dahin. Somit sprach der König, man solle die magietreibenden Priester und die Beschwörer und die Zauberer und die Chaldäer rufen, um dem König seine Träume mitzuteilen. Wir kennen das vielleicht so aus der Vergangenheit, dann gab es so Traumdeuter, die haben also so bestimmte Träume, die ihnen gesagt worden sind, interpretiert, die haben die gedeutet, gesagt, das und das wird passieren. Aber das war hier gar nicht der Fall, sondern die sollten dem König seinen Traum mitteilen. Die sollten ihm jetzt sagen, was der geträumt hat. Und das war natürlich ein Problem. Wer kann das denn schon? Wie soll ich denn dem anderen sagen, was der geträumt hat? Also ich meine, da was hineininterpretieren, was der mir so erzählt, da wird man schon irgendwelche Indizien immer finden. Aber jetzt sagen, du hör mal zu, erst hast du das geträumt, jetzt erkläre ich dir, was es bedeutet. Da waren sie natürlich absolut überfordert. Aber da gab es noch diesen Daniel. Und dieser Daniel ging zum König und hat sich etwas Zeit von ihm erbeten, weil er wusste, wer solche Träume kennt, wer weiß, was sogar im Innersten eines Menschen abläuft, was manchmal einem Menschen selber gar nicht bewusst ist, weil er vertraute fest auf seinen Gott, auf Jehova. Und nachdem er intensiv zu Jehova gebetet hatte, hatte Jehova ihm auch diesen Traum bekannt gegeben und auch seine Deutung. Und im Kapitel 2, im Vers 28, da stand ja jetzt dieser Daniel vor dem König und hat ihm das erklärt, als er sagte: Aber es existiert ein Gott in den Himmel, der ein Offenbarer von Geheimnissen ist. Und er hat König Nebukadnezar bekannt gegeben, was im Schlussteil der Tage geschehen soll. Also im Daniel war ganz klar, man muss sich natürlich an Jehova wenden, um die Zukunft zu erfahren. Das steht nicht in irgendeinem Sternbild, sondern Jehova ist derjenige, der wirklich Aufschluss gibt über die Zukunft. Und so ist dieser Traum Daniel noch ganz glasklar im Gedächtnis gewesen. Vers 31. Jetzt beschreibt er ihm erstmal diesen Traum. Du, o König, erblicktest dann und siehe ein gewisses riesenhaftes Bild. Dieses Bild, das groß und dessen Glanz außerordentlich war, stand vor dir und sein Aussehen war schrecklich. Was dieses Bild betrifft, sein Haupt war aus gutem Gold, seine Brust und seine Arme waren aus Silber und sein Bauch und seine Oberschenkel waren aus Kupfer. Seine Beine waren aus Eisen, seine Füße waren teils aus Eisen und teils aus geformtem Ton. Du schautest weiter, bis ein Stein herausgehauen wurde. Nicht mit Händen. Und er schlug das Bild an seine Füße aus Eisen und geformtem Ton und zermalmte sie. Zu dieser Zeit wurden das Eisen, der geformte Ton, das Kupfer, das Silber und das Gold alle zusammen zermalmt und wurden wie die Spreu von der Sommerdreschtenne. Und der Wind trug sie weg, sodass gar keine Spur davon gefunden wurde. Und was den Stein betrifft, der das Bild traf, er wurde zu einem großen Berg und erfüllte die ganze Erde. Ja, das war dieses Standbild. Also so ein Bildnis von einer Person, der aus Metallen bestand, die vom Kopf bis zum Fuß immer minderwertiger wurden. Und das war jetzt erstmal der Traum. Jetzt hat er ihm erstmal in Erinnerung gerufen, hör mal zu, das hast du geträumt. Und wahrscheinlich hat sich der König in dem Moment auch wirklich daran erinnert. Dem konnte man da nicht irgendwas erzählen. Dem war jetzt wieder klar, aha, jawohl, das war es gewesen. Die Frage ist nur, was bedeutet er? Und im Vers 36 ist er dann etwas näher darauf eingegangen und sagte: Dies ist der Traum und seine Deutung werden wir vor dem König ansagen. Du, o König, du König der Könige, du, dem der Gott des Himmels das Königreich die Macht, Stärke und Würde gegeben hat und in dessen Hand er überall, wo die Menschensöhne wohnen, die Tiere des Feldes und die geflügelten Geschöpfe der Himmel gegeben hat und den er zum Herrscher über sie alle gemacht hat, du selbst bist das Haupt von Gold. Schmeichelt er natürlich so einem König. Ich bin das Haupt von Gold. Ja, das war er aber auch. Das war also Nebukadnezar, der stellte dieses Haupt dar. Und zwar nicht nur er selbst, sondern auch diese gesamte babylonische Herrscherdynastie. Und die muss schon ziemlich imposant gewesen sein. Wir haben ja so ein paar Überbleibsel noch da. Wenn wir hier in Berlin ins Pergamonmuseum gehen, dann kann man ja dieses Ishtar-Tor bewundern und diese Straße so entlang gehen. War schon imposant. Ja? Ist ja nur ein ganz kleines Stück nur von dem, was da wirklich alles stand. Das war also dieser Kopf von Gold. Aber diese Abfolge der Weltmächte, die ging ja weiter. Im Vers 39, im Vers 39a, da sagte er, nach dir wird sich ein anderes Königreich erheben, geringer als du. Das ist natürlich die Frage, wer wird es sein? Das kann man ja vielleicht noch so irgendwie vorhersagen. Also irgendwann hat ein Königreich ausgedient, dann kommt ein neues. Ja? Aber wer sollte das sein? Der Daniel erklärt es jetzt hier nicht, aber etwas später dann wurde ihm das durch göttliche Offenbarung mitgeteilt, und zwar in Daniel Kapitel 8. Wenn wir mal einige Seiten weiterblättern, Daniel Kapitel 8, die Verse 20 bis 22, da hat er dann wiederum zwei wilde Tiere gesehen, die einander bekämpft haben, und beschreibt sie jetzt, wenn er dort sagt: Der Widder, den du sahst, der die zwei Hörner hatte, steht für die Könige von Medien und Persien. Und der haarige Ziegenbock steht für den König von Griechenland. Und was das große Horn betrifft, das zwischen seinen Augen war, es steht für den ersten König. Und das eins zerbrochen worden war, so dass an seiner Stelle schließlich vier aufstanden, da sind vier Königreiche aus seiner Nation, die aufstehen werden, aber nicht mit seiner Kraft. Also das wären so die nächsten Königreiche oder Regierungen, also Medo-Persien, dann nachher kam Griechenland. Und diesem ersten griechischen König, der eine außerordentliche Größe besitzen würde, würden anschließend vier Könige folgen, die sein Reich dann so aufteilen. Und wenn wir uns ein bisschen mit der Geschichte beschäftigen, dann werden wir das feststellen, da gab es den Alexander den Großen. Und er hatte dann im Lauf der Zeit vier Nachfolger, die sich sein Reich auch tatsächlich so aufteilten. Genauso wie der Daniel, das schon hunderte von Jahren im Voraus mitgeteilt hatte. Aber auch dieses Weltreich war nicht dauerhaft, wenn wir wieder im Kapitel 2 wieder zurückgehen zum Vers 40. Dort spricht er dann vor dem vierten Königreich, wenn er sagt: Und was das vierte Königreich betrifft, es wird sich stark wie Eisen erweisen. Insofern als Eisen alles andere zermalmt und zermalt, so wird es wie Eisen, das zerschmettert, auch alle diese zermalmen und zerschmettern. Ja, wer könnte denn dieses vierte Königreich werden oder sein, das diese Griechen ablöst? Na gut, wir gehen wieder so ein bisschen in die Weltgeschichte zurück. Zweites, erstes Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung. Da gab es eine langsam aufstrebende politische Macht, die immer mehr an Fahrt gewann, und das war Rom gewesen. Und als dann im Jahre 30 vor unserer Zeitrechnung das letzte dieser vier hellenistischen Nachfolgereiche, nämlich Ägypten, von den Römern besiegt wurde, damit war Rom eine Weltmacht gewesen. Das war ja auch übrigens die Macht gewesen, die Jehova benutzte, um das Gericht an seinem auserwählten Volk Israel zu vollstrecken. Und zwar im Jahre 70 unserer Zeitrechnung, als diese dann Jerusalem zerstörten. Aber wir sind noch nicht am Ende. Wir sind also immer noch an diesen Beinen dieses Standbildes. Und da sollte also noch eine weitere Weltmacht kommen. Denn das Römische Reich hat seine Macht gefestigt. Aber im Laufe der Zeit gab es da noch so eine Macht, als neben der politischen sich so eine religiöse Macht mit Zentrum Rom ausbildete. Und zwar sagt ein Geschichtswerk: Der Papst in Rom entschied wichtige Angelegenheiten als letzte Instanz und konnte Könige gefügig machen. Ein Geschichtswerk behauptet sogar, dass die Kirche die übergeordnete Regierung in Europa war. Und viele Teile aus der Geschichte zeigen uns, das war tatsächlich so gewesen. Und das dauerte bis ins 16. Jahrhundert, als sich Großbritannien dann davon löste, indem sie sich in religiöser Form davon lösten und auch politisch unabhängiger wurden und dann mit einer eigenen Macht immer stärker wurden. Ein Kommentar eines Historikers macht das eigentlich ganz deutlich, der machte auf Heinrich VIII. Aufmerksam, der ja derjenige war, der da vieles initiierte. Und dann wird dazu gesagt: Im Laufe der Jahrhunderte entwickelte sich das Britische Reich zu einem riesigen Weltreich. Ein amerikanischer Politiker des 19. Jahrhunderts bezeichnete es als eine Macht, die im Hinblick auf ausländische Eroberungen und Unterwerfungen selbst Rom zu dessen Blütezeit bei weitem übertraf. Eine Macht, die die Oberfläche des Erdballs mit ihren Besitzungen und militärischen Vorposten übersäte. Und es verband sich dann immer mehr mit Nordamerika, und dann trat die angloamerikanische Doppelweltmacht in Erscheinung. Ja, und diese bisher größte Weltmacht, die existiert auch heute noch. Und wenn wir so die Nachrichten, das Weltgeschehen aufmerksam verfolgen, dann finden wir immer wiederum Bestätigungen, dass es tatsächlich so ist. Jetzt sind wir also am Ende dieses Traums Nebukadnezars angelangt, und zwar jetzt an einer Stelle, wo die Prophezeiung natürlich für uns ganz aktuell wird, weil wir jetzt in dieser Erfüllung mittendrin leben. Wenn wir jetzt uns den Vers 41 anschauen, wird er gesagt: Dass du die Füße und die Zehen teils aus geformtem Töpferton und teils aus Eisen bestehen sahst. Das Königreich wird sich als geteilt erweisen, aber etwas von der Härte des Eisens wird offenbar in ihm sein, da du ja das Eisen mit feuchtem Ton vermischt erblickt hast. Und was die Fußzehen betrifft, die teils aus Eisen und teils aus geformtem Ton waren, das Königreich wird sich teils als stark erweisen und wird sich teils als zerbrechlich erweisen. Und später wird noch gesagt, dass sie schließlich mit der Nachkommenschaft der Menschen vermischt sein werden. Und jetzt haben wir zwei unterschiedliche Herrschaftsformen. Zum einen steht der Eisen so für Härte, für Unnachgiebigkeit und stellt natürlich Regierungen dar, die dominant herrschen, die bedrückend autoritär sind und über das Volk eine sehr, sehr große Macht ausüben. Aber auf der anderen Seite gibt es auch eine Menge Regierungen, die nicht so sind. Und es gibt auch Bestrebungen innerhalb von Ländern. Wir können uns da wahrscheinlich jetzt im Moment auch in der Weltgeschichte einiges anschauen, auch im Weltgeschehen, die solche bedrückende Regierungen angehen, die demonstrieren, die auf die Straße gehen, die nicht damit einverstanden sind. Und da haben wir diesen Ton, das Vermischte mit dem Ton da drin. Das heißt, wir leben ja heute in einer politisch sehr zersplitterten Welt und sind jetzt also in der Gegenwart angelangt. So beschreibt die Bibel die Zeit bis heute. Aber das Thema des Vortrags lautet ja nicht, wie kannst du erfahren, was die Gegenwart bringt, das sehen wir ja, sondern wie kannst du erfahren, was die Zukunft bringt. Das heißt, wir wollen ja bis in die Zukunft gehen. Bisher haben wir ja uns mit Geschichte beschäftigt. Also manch einer sagt, Geschichte ist ganz schlimm, das war so das schlimmste Fach, was ich in der Schule hatte, was ich da immer alles lernen musste. Aber Geschichte kann auch mal interessant sein. Ein Historiker sagte mal, wer die Vergangenheit nicht kennt, wird die Zukunft nicht in den Griff bekommen. Das heißt, wir können auch eine Menge daraus lernen, wenn wir uns natürlich mit wichtigen Dingen daraus beschäftigen. Aber genauso ist es mit der Bibel. Wenn wir die biblischen Prophezeiungen der Vergangenheit untersuchen und jetzt feststellen, die sind ja wirklich wahr geworden, diese Prophezeiungen, dann können wir davon ausgehen, dass es auch in der Zukunft so sein wird. Dass wir wirklich fest darauf vertrauen können, dass das, was die Bibel über die Zukunft sagt, auch wirklich wahr wird. Wir hatten ja im Kapitel 2, Vers 34 und 35 vorhin gelesen, dass es da so einen Stein gab, der das Bild zerstörte, selbst die Erde erfüllte. Und jetzt ist ja die Frage, was bedeutet das? Und das beschreibt jetzt der Prophet Daniel im Kapitel 2, im Vers 44, wenn er sagt, und in den Tagen dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das nie zugrunde gerichtet werden wird. Und das Königreich selbst wird an kein anderes Volk übergehen. Es wird alle diese Königreiche zermalmen und ihnen ein Ende bereiten und selbst wird es für unabsehbare Zeiten bestehen. Wie du ja sahst, dass aus dem Berg ein Stein gehauen wurde, nicht mit Händen, und dass er das Eisen, das Kupfer, den geformten Ton, das Silber und das Gold zermalmte. Zermalmte, lesen wir. Also ein katastrophales Ende der politischen Mächte wird hier beschrieben. Und wenn wir diese Zeitläufe dieser Prophezeiungen untersuchen, stellen wir fest, der allergrößte Teil dieser Prophezeiung hat sich bis heute erfüllt. Verschiedene Weltmächte haben sich abgelöst und wenn wir so dieses Bild noch vor Augen haben, sind wir jetzt an den Füßen unten angelangt. Das heißt, wir leben in der Zeit, in der die Könige mit der Nachkommenschaft der Menschen vermischt sein werden. Und in den Tagen dieser Könige würde der Gott im Himmel dieses Königreich aufrichten. Der Daniel hat sogar noch eine spezielle Bezeichnung für diese Zeit. Etwas später spricht er davon der Zeit des Endes. Das heißt, von dem Ende dieser politischen Regenten. Bemerkenswerterweise wird es aber ja nicht von Menschen herbeigeführt. Irgend so ein atomarer Holocaust oder was es sonst auch sei, sondern von dem Gott des Himmels wird hier gesagt. Und wenn aus diesem Berg ein Stein gehauen wird, ist auch die Frage, was könnte denn dieser Berg darstellen? Also ein Bergmassiv ist ja immer was Imposantes. Ja? Wenn man so in irgendeinem Gebirge, ob es die Alpen oder noch ein höheres Gebirge gewesen ist, der steht dann schon manchmal so davor und der Berg geht dann immer weiter höher. Und wir stehen schon richtig voller Ehrfurcht davor, was Imposantes. Und deswegen ist auch dieser Berg, der hier von Daniel erwähnt wird, stellt nämlich auch etwas Übergeordnetes, etwas Gewaltiges dar, nämlich in diesem Fall diese Oberherrschaft Jehovas. Seine Souveränität und von ihm geht dieser Stein aus, nämlich etwas, was er ins Leben gerufen hat, dieses messianische Königreich, das heißt das Königreich, an dem Christus an der Spitze ist. Das würde diese Regierung anführen. Und aus der Prophezeiung Daniels können wir auch herausfinden, dass dieses tatsächlich seit dem Jahre 1914 herrscht. Und da Jehova das unterstützt, hat er natürlich auch diese legitime Befugnis, diese Menschenherrschaft zu beseitigen, zu zerstören, weil ganz ehrlich, die Menschenherrschaft hat doch versagt. Wir stellen es doch fest, jeden Tag, wenn wir nur die Nachrichten uns mal anschauen und diese grausame Realität auf unserem Planeten machen uns das ganz, ganz deutlich. Jetzt ist nur so die Überlegung, ja, wird sich das denn alles auch so erfüllen, wie wir das jetzt hier so gelesen haben? Wird es denn wirklich auch in der Zukunft so kommen, dass dieses Königreich Gottes mal die Erde erfüllt, das heißt über die ganze Erde herrschen wird? Wenn wir jetzt nicht im Jahre 2009 leben würden, nun mal angenommen, wir hätten also zur Zeit Daniels gelebt, vor 2600 Jahren, hätten wir damals der Prophezeiung geglaubt? Also wenn wir das gemacht hätten, das wäre gut gewesen, weil das hat sich ja alles genauso erfüllt, wie der Daniel das gesagt hatte. Denn das hätte ja vielleicht unsere Entscheidungen zum Positiven beeinflusst, weil es kam genauso wie vorhergesagt. Das wäre also gut gewesen, dem zu glauben, weil alles wahr wurde. Aber wie schade wäre es denn jetzt, wenn jemand, wenn wir jetzt einfach mal 2600 Jahre in die Zukunft gehen und aus dieser Zeit zurückblicken müsste und sagen müsste, wie tragisch, dass er oder sie damals in der Zeit des Endes dieser Prophezeiung Daniels nicht geglaubt hat, weil der könnte jetzt noch leben. Das ist eine super Umgebung. Gottes Königreich herrscht immer noch. Ja, und genau das ist das, was die Prophezeiung Daniels uns sagen möchte. Dieses Königreich, das Jesus Christus anführt, ist eine Regierung, die für immer herrschen wird. Und das ist eine Regierung, auf die wir wirklich vertrauen können, weil das keine von Menschen eingesetzte Regierung ist, deren Sitz hier in Berlin oder in Moskau oder Washington ist, sondern deren Sitz im Himmel ist. Deswegen können wir diese optimalen Zustände, die für die Erde vorhergesagt werden, auch wirklich als etwas Reales annehmen. Aber wie werden die Zustände denn genau sein? Wie wird unsere Zukunft denn genau aussehen? Die Bibel weist ja darauf hin, dass die Menschen über diese Verhältnisse, die unter dem Königreich Gottes herrschen, werden absolut begeistert sein können. Das wird etwas wirklich Großartiges sein, eine nicht zu übertreffende Lebensfreude. Und jetzt machen wir das einfach nochmal. Gehen wir einfach nochmal im Geiste in das Jahr 4600 unserer Zeitrechnung. Stell dir jetzt mal vor, du sitzt vor deinem Haus, in einem großflächigen Vorgarten, an einem schönen lauen Sommerabend, so wie das wahrscheinlich auch heute Abend sein wird, und du gibst eine Party. Und zu dieser Party hast du verschiedene Gäste eingeladen. Du hast Gäste eingeladen, die noch verhältnismäßig jung sind, die kennen keine andere Regierung außer Gottes Königreich, aber einige deiner Gäste, die haben früher schon gelebt, damals, als noch die Welt durch diese verschiedenen politischen Mächte zersplittert war. Und deine älteren Gäste, du siehst es ihnen äußerlich ja nicht an, die damals schon lebten, die haben damals ganz unterschiedliche Berufe ausgeübt. Der eine, der war Arzt, der andere, der war Fremdsprachenkorrespondent, der dritte war ein Zollbeamter und der vierte war ein Leichenbestatter. Ganz unterschiedliche Berufe, aber die vier haben etwas gemeinsam, weil diese Berufe, die gibt es gar nicht mehr. Und jemand, der dann unter diesem Königreich Gottes geboren sein wird, für den wird es ganz unvorstellbar sein, was die damals so gemacht haben. Weil, wenn man mal so mit dem Ersten beginnt, der Fremdsprachenkorrespondent war, allein der Name ist für die unverständlich, ja, da muss erst mal erklären, das war notwendig. In einer Welt, in der Menschen miteinander kommunizieren wollten, musste man verschiedene Dinge erst mal übersetzen, dass der andere mich überhaupt versteht, dass der überhaupt weiß, was ich sagen will. Da dann aber keine Sprachschranken mehr sein werden, wird es überhaupt kein Problem mehr sein, weil die Menschen werden eine gemeinsame Weltsprache verwenden. Egal wohin man reist, man wird sich mit jedem unterhalten können. Und dass diese Sprachschranken nicht mehr gibt, gibt es auch keine nationalen Unterschiede mehr. Und das Wort Staatsangehörigkeit wird wahrscheinlich auch dann gar nicht mehr verwendet werden. Genauso wenig wie eine Person, die als Zollbeamter arbeitet. Zollbeamte, was ist das denn? Fragen ganz ungläubig deine jungen Gäste. Naja, sagt derjenige, der das damals ausgeübt hat, diesen Beruf, die Menschen, die haben einfach eine Grenze durch das Land gezogen und haben gesagt, derjenige, der diese Grenze mit irgendwelchen Waren überschreitet, der muss dafür der Regierung Geld bezahlen. Darum habe ich mich damals gekümmert. Wird da nicht mehr notwendig sein. Die ganze Menschheit wird eine Familie sein. Es wird solche Gesetze nicht mehr geben. Und das Interessante dabei ist sogar, all die Gesetze, die dann erlassen werden, werden Gesetze sein, über die sich die Untertanen dieser Regierung freuen. Muss man sich heute mal vorstellen, Gesetze, über die man sich wirklich freut und keiner mehr ärgert darüber. Aber das wird deswegen sein, weil diese Gesetze von unserem himmlischen Vater sind, weil das göttliche Gesetze sind und dadurch natürlich die menschlichen Gesetze um ein Vielfaches übertreffen, wirklich überlegen sind. Ja, und ich habe damals Personen behandelt, die krank waren. Ich hatte mich auf Rückenleiden spezialisiert, bemerkt der Gast, der früher Arzt war. Rückenleiden? Krank? Was ist das denn? Fragen deine jungen Gäste. Naja, uns wird wahrscheinlich was einfallen. Ja, körperliche Gebrechen gibt es nicht mehr. Alle Menschen werden körperliche Gesundheit genießen. Und dazu gehört auch, dass irgendwelche Altlasten aus dieser alten Zeit, der Zeit dieser menschlichen Regierungen, vorbei sein werden. Der Körper wird wieder vollständig funktionieren und wird auch niemals wegen Altersschwäche seinen Dienst versagen. Und das ist ja der Grund, warum du deine Jungen von den älteren Gästen auch nicht mehr unterscheiden wirst, rein äußerlich. Na gut, das Regierungsprogramm Bereich Auferstehung, das kennt ihr jetzt noch. Schon, das sagt zum Schluss noch der ehemalige Mitarbeiter des Bestattungsinstitutes und sagt, wisst ihr, also mein Metier war ja damals, für eine angemessene Bestattung derjenigen zu sorgen, von denen viele jetzt hier wieder auferstanden sind, die jetzt alle wieder unter uns sind. Schon erstaunlich, entgegnest du. Was vor 2600 Jahren so völlig normal war, ist für die meisten von uns hier ganz befremdend. Einfach, weil sich alles geändert hat. Diese Auferstehung wird dafür sorgen, dass Milliarden die Gelegenheit bekommen, obwohl sie einstmals tot waren, wieder unter dieser Weltregierung zu leben, die sich wirklich mit allen Teilnahme für alle, die dann leben, einsetzen und für sie sorgen wird. Nur die Frage ist, können wir denn wirklich sicher sein, dass wir in 2600 Jahren wirklich einmal so einen Abend mit unseren Gästen erleben dürfen? Manch einer hat so seine Zweifel, aber wenn wir uns mit der Zuverlässigkeit der biblischen Prophezeiungen beschäftigen, dann werden wir eine positive Einstellung entwickeln können. Denn wir wissen, das ist hier kein menschliches Regierungsprogramm, sondern das ist ein Regierungsprogramm unseres himmlischen Vaters, Jehova, der wirklich für die Menschen sorgen wird. Das Problem, dass sich viele das nicht so vorstellen können, liegt ja manchmal vielleicht auch so ein bisschen in dem begrenzten menschlichen Geist, in unserem Vorstellungsvermögen und dass manch einer noch nicht gelernt hat, sich auf seinen Schöpfer auch wirklich zu verlassen, dieses Vertrauen zu lernen. Aber diese Macht Jehovas ist überlegen. Der Apostel Paulus hat es ganz interessant ausgedrückt und wir können diesen Text uns gerne mal anschauen. In Epheser Kapitel 3, in den Versen 20 und 21, dort wies er darauf hin, auf einen Umstand, dass Jehova etwas vorgesehen hat, was alles uns heute Vorstellbare übersteigen wird. Epheser 3, Vers 20 und Vers 21. Dort beschreibt er das folgendermaßen. Ihm nun, der gemäß seiner Kraft, die in uns wirksam ist, über alles hinaus mehr tun kann, als wir erbitten oder erdenken. Ihm sei die Herrlichkeit durch die Versammlung durch Christus Jesus bis zu allen Generationen für immer und ewig. Ihm nun, er spricht natürlich von unserem himmlischen Vater dabei, der mehr tun kann, als wir erbitten oder erdenken. Also mehr tun kann, als wir uns heute in unseren kühnsten Träumen nur vorstellen können. Das wird Jehova auch in der Zukunft tun. Das wird er nicht nur jetzt bewirken, in geistiger Hinsicht, sondern das wird er buchstäblich für alle Menschen auf diesem Planeten bewirken. Und wenn wir Vertrauen in diese Voraussage haben, dann werden wir das auch erleben können. Weil der Bibelbericht zeigt es immer wieder, dass Jehova und dass Jesus ein echtes, liebevolles Interesse an den Menschen gezeigt haben. Dass sie das nicht nur vorhergesagt haben, sondern an diesem echten Interesse auch sich ausmachen lässt, dass sie für diese Zukunft garantieren, weil sie möchten, dass Menschen einmal so leben werden. Und dass Jehova eben auch die Macht dazu hat, genau das auch durchzusetzen. Ja, jetzt ist natürlich die Frage noch, was bleibt für uns zu tun? Jetzt gilt es für uns natürlich, dass wir uns gründlich auf das Leben unter dieser zukünftigen Weltregierung vorbereiten, dass wir natürlich erstmal Beweise für uns sammeln, dass all diese Prophezeiungen, mit denen wir uns beschäftigt haben, Prophezeiungen, die das noch weiter beschreiben, dass die wirklich wahr werden und dass wir so einen festen Glauben an diese Verheißungen Gottes entwickeln können, dass wir dann auch wirklich leben werden. Wenn wir das getan haben, dann werden wir natürlich gerne Gottes Königreich unterstützen mit dem, was wir haben, indem wir all diese verfügbaren Informationen über dieses Königreich auch gerne an andere weitergeben. Und wenn wir uns jetzt mal so ein bisschen in uns gehen und uns fragen, ja, tue ich das denn tatsächlich? Setze ich mich denn so für diese Weltregierung ein, dass andere erkennen können, dass es eine absolute Realität für mich ist? Und wenn wir diese Frage so mal ganz persönlich für uns beantworten, dann können wir unseren Lebensstil uns anschauen und dann können wir sehen, ob wir das beweisen, dass wir wirklich der Meinung sind, dass dieses Königreich Gottes mal über die Erde herrschen wird. Wenn wir aber jetzt unser Bestes geben, wenn wir also jetzt diese Regierung aus Liebe und aus Wertschätzung unterstützen, dann werden wir natürlich jetzt zeigen, dass wir eingesehen haben, dass unsere Zukunft jetzt entschieden wird und dass auch wir persönlich echtes Interesse an unserer Zukunft haben.
Vielen Dank, Bruder Kauper, dass du uns mit diesem Thema gedient hast und unsere Zuversicht in die Zukunft so gestärkt hast. Dankeschön. Ja, auch nächste Woche laden wir wieder zu einem Vortragsthema ein. Eine gereinigte Erde, wirst du sie erleben? Ja, und wir freuen uns auch, wenn wir dann alle Gäste wieder nächste Woche empfangen können. Jetzt möchten wir mit dem Programm fortfahren. Bruder Witt wird zum Wachtumsstudium überleiten.